Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich will kurz vorher nochmal vor der Predigt beten. Herr, danke, dass du unser Alpha und Omega bist, dass du unser Anfang und Ende bist. Mit dir fangen wir Dinge an, mit dir werden Dinge zu Ende gehen. Sei du in unserer Mitte, segne du den Gottesdienst, segne du die Predigt und sprich du mit deinem Heiligen Geist voll und ganz. In Christus Namen. Amen. In der letzten Woche hatten wir uns ja mit Pfingsten beschäftigt. Ein Moment, an dem Gott seinen Heiligen Geist mit der Gemeinde, ich sag mal, verbunden hat. Gott goss seinen Heiligen Geist über die Menschen aus und damit nicht nur die Gaben der Zungensprache, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen, sondern ebenfalls auch eine Begegnung, die Gott den Menschen durch den Heiligen Geist ermöglicht hat. Und heute soll es nicht um Zungensprache oder um den Heiligen Geist gehen. Heute soll es vielmehr um die Begegnung mit Gott gehen. Und wenn wir Begegnung hören oder an Begegnung denken, dann stellen wir uns meistens vor, ich kann Gott begegnen, wenn ich die Bibel lese. Ich kann Gott im Lobpreis begegnen. Ich kann Gott begegnen, wenn ich einer Predigt zuhöre. Oder ich kann Gott auch einfach in meinem Gebet begegnen. Und das sind alles Punkte, die stimmen. Das sind Punkte oder Momente, an denen wir Gott begegnen können. Und wenn wir weiterdenken über Begegnung, denken wir oft, oh, das ist ein heiliger Moment. Ein Moment, an dem ich Gottes Präsenz spüre, an dem alles so harmonisch ist, so wunderbar, so friedlich und die Atmosphäre ist so einig. Ich kann Gott alleine begegnen, ich kann Gott in Gemeinschaft vielleicht begegnen, in der Gemeinde und es ist alles so wunderbar und so idyllisch. Doch was ist, wenn ich die These aufstelle, Gott lässt sich nicht nur in den schönen und heiligen und einigen Momenten begegnen, sondern auch in schlechten Momenten. Dazu habe ich einen folgenden Vers mitgebracht. Und der steht in Matthäus 18, Vers 15 bis 22. Wäre super, wenn das einmal auf die Folie kommt. Super, vielen Dank. Und ich lese einmal den Text vor, damit wir alle einfach wissen, was dort inhaltlich passiert. Dort spricht Jesus ab Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn hin unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Vers 19 geht es weiter und da sagt Jesus, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was auch immer es sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Siebenmal? Und Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70 Mal. Oder siebenmal, 77 Mal. Die Übersetzungen sind da auch immer sehr unterschiedlich. Es ist interessant, denn Jesus sagt hier in Vers 15, ich würde gerne nochmal nur Vers 15 haben, bitte, auf der Folie. Jesus sagt hier, wenn dein Bruder sündigt. Jesus zeigt damit, dass er damit rechnet, dass es in Gemeinschaft, in Gemeinde zu Konflikten kommen wird. Das ist eine Tatsache. Jesus sagt, dein Bruder sündigt. Und übrigens seine Schwester auch. Gemeinschaft bedeutet Nähe. Und wo Menschen einander nahe kommen, sich kennen, sich verstehen, da kann oft Verletzung entstehen. Wenn dein Bruder sündigt. Wir Menschen sagen oft Dinge, die wir später bereuen. Manchmal sind wir sehr egoistisch. Manchmal sündigen wir auch gegen andere. Und Jesus ist darüber weder überrascht noch enttäuscht. Er sagt nicht, das hätte nicht passieren dürfen. Wir sind doch eine christliche Gemeinschaft. Seid ihr wirklich meine Nachfolger? Diese Aussagen trifft Jesus nicht. Jesus sagt lediglich, wenn es passiert, dann sollst du. Jesus spricht hier nicht von Schuldzuweisung oder Rechthaberei, geschweige denn von Bloßstellung, sondern er sagt einfach, die Nähe zu der Person, die du verloren hast, soll wiederhergestellt werden. Die Auseinandersetzung führt zu Verletzung. Und Verletzung führt zu Distanz. Und genau diese Distanz ist nicht zielführend für die Gemeinde, für das Leib Christi, das er uns so sehr aufs Herz gelegt hat. Versöhnung bedeutet auch zurückgewinnen. Und nutzt man beispielsweise das griechische Wort, auf dem das Neue Testament niedergeschrieben wurde, und übersetzt es direkt ins Deutsche, heißt zurückgewinnen wirklich gewinnen, erwerben oder auch ernten. Also es sind immer positive Sachen, sich mit seinem Mitmenschen zu versöhnen. Es ist immer ein Gewinn, sich mit seinem Mitmenschen zu versöhnen. Was man sät, das erntet man. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir sehen, etwas pflanzen und da hoffen, auch etwas Gutes zurückzubekommen, nämlich den Menschen. Und genau das zeigt wiederum auch Jesus' Herzschlag. Denn Jesus kam mit einer Mission auf die Welt. Nämlich die Trennung zwischen Gott und dem Menschen, der durch den Sündenfall damals, wir erinnern uns an Adam und Eva, die Trennung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen, wieder zusammenzustellen. Darum steht auch beispielsweise an einer anderen Stelle in der Bibel, in Lukas 19,10, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder besser gesagt, was verloren war. Denn wir sind ja gerettet durch Christus. Für Jesus ist es ein Erwerb, Schritte zu gehen. Für Jesus war es trotz den Leiden, trotz den Stress, trotz den ganzen Sorgen, die er auf sich genommen hat, für ihn war es trotzdem wert, dieses alles auf sich zu nehmen, um Gott mit uns zu versöhnen. Und genau dieses Beispiel, diese Schritte, die Jesus hier in seinem Herzen trägt oder die er uns durch seinen ganzen Leidensweg bis ans Kreuz gezeigt hat, das darf uns ein Vorbild sein, dass wir auch bereit sind, Schritte zu machen, uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen. Aber warum? Da gehen wir jetzt tiefer hinein, denn Jesus ist nicht nur jemand, der viel Theorie gibt oder viel spricht, sondern hier gibt er uns auch wirklich Schritte mit auf den Weg, wie wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen können und was dann in dieser Versöhnung passiert. Und dort gehen wir einmal auf Vers 15 bis 17, bleiben einmal kurz noch hier. Jesus sagt ja, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Das ist der erste Schritt, den Jesus uns hier mitgibt. Er sagt, sprich mit der Person und nicht über die Person. Er sagt, suche den direkten Weg zu der Person und gründe keine Lager gegen die Person. Jesus sagt, verdränge deinen Ärger nicht, sondern regulier dich und geh das Problem an. Und was ich noch mitgeben möchte, lasse deinen Konflikt nicht erkalten. Ich war ja im Zwischenpraktikum in Hannover in der Elim und dort gibt es eine Seelsorgerin, die sagt immer den folgenden Satz, Gefühle dürfen gefühlt werden. Ich glaube nicht, dass Gott uns geschaffen hat und von uns erwartet, dass wir alles unterdrücken oder wegschieben. Ich glaube, Gott sieht die Kraft darin, dass wir diese Gefühle spüren, diese wahrnehmen, aber entsprechend, also richtig damit umgehen. Und Jesus sagt, du gehst damit richtig um, wenn du den ersten Schritt auf deinen Bruder oder deine Schwester, also deinen Mitmenschen in der christlichen Gemeinschaft, in der du dich aufhältst, in der du lebst, wenn du diesen Schritt machst. Der zweite Schritt, da steht ein Vers weiter, hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Der zweite Schritt, Jesus sagt, hol dir nochmal jemanden dazu. Und das Interessante hier ist, Jesus beruht sich hier auf ein alttestamentliches Gesetz, nämlich aus 5. Mose 19,5. Diese Aussage untersteht folgendes, die Aussage eines einzelnen Zeugen reicht niemals aus, um jemanden für ein Verbrechen oder Vergehen zu verurteilen. Jede Sache soll immer erst aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Jesus gibt uns mit auf den Weg, Hilfe zu holen. Wenn es nicht klappt, ist es doch gut, einen Bruder, eine Schwester, einen Elternteil um Hilfe zu bitten. Es ist eine gute Sache, eine dritte oder vierte Person auf die Problematik schauen zu lassen. Denn manchmal können diese Personen eben nochmal eine andere Perspektive in der ganzen Thematik haben oder auch als Mediatoren dienen, um das Problem zu lösen. Aber Jesus macht hier nicht einen Punkt, sondern setzt noch ein Komma und sagt, selbst wenn das nicht klappt, selbst wenn das unter vier Augen nicht funktioniert hat, selbst wenn das in der Kleingruppe nicht funktioniert hat. Da sagt er, geh mit deinem Problem zur Gemeinde, bring die Sache vor die Gemeinde. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn, oh, kann ich einmal den nächsten Vers haben, bitte? Genau. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Und da machen wir mal auch einen kurzen Punkt. Der dritte Schritt, den Jesus uns mit auf den Weg gibt, ist, geh mit deinem Problem vor die Gemeinde. Und ich kann sagen, es ist offiziell kein Petzen mehr. Und es hat auch nichts mit Schwäche zu tun, sondern es ist eine gut gemeinte Anweisung Christi, die uns mit auf den Weg gibt, um die Gemeinschaft zu behalten, um nach wie vor ein Leib zu bleiben. Vor die Gemeinde zu bringen, bedeutet mit anderen Worten vor die Versammlung, also vor eine größere Gruppe. Denn ihr müsst wissen, im Neuen Testament gab es noch nicht die Ortsgemeinden oder Kirchen, wie wir sie im heutigen Kontext kennen. Damals waren es eher kleinere Gemeinschaften, wirklich wie Kleingruppen. Aber Jesus zeigt uns hier, der Konflikt wird oder soll dort, genau in diesen etwas größeren Gruppen, gemeinschaftlich angegangen werden, um das Problem zu lösen. Und interessant ist auch, er erwähnt immer wieder 2 und 3. Und hier geht es nicht um Zahlen oder um wie viele Menschen. Es geht darum, dass Menschen da sind, dass noch weitere da sind, mit denen wir Probleme, Konflikte lösen können. Es geht um Verantwortung. Die Verantwortung, die diese große Gemeinde, wie der Vers es sagt, trägt. Denn die Gemeinde ist quasi der letzte Punkt, an dem man hingeht, um das Problem zu lösen, wenn wirklich alle folgenden Schritte nicht geklappt haben. Und hierzu möchte ich auch ein kurzes Zeugnis geben. Wie ihr wisst, studiere ich ja derzeit Theologie in Erzhausen und ich lebe mit angehenden Pastoren zusammen in einem Haus. Und in diesem Umfeld erlebe ich häufig, dass es Konflikte gibt und dass diese Konflikte schnell mit Vergebung überdeckt werden und dadurch nicht wirklich Themen oder Probleme geklärt werden. Und ich habe selbst erlebt, dass eine Studentin aus den höheren Gängen, aus den höheren Semestern immer wieder ihre Ansichten und ihre Hausregeln auf mich abgewälzt hat. Und anfangs konnte ich das noch gut, kompensieren oder aushalten. Und ich habe auch Schritte angewendet, die Matthäus 18 hier anspricht, nämlich Schritt 1 und 2, unter vier Augen sprechen. Und wenn das nicht klappt, dann mit einer dritten oder vierten Person. Aber mein Fehler war, dass ich nicht den dritten Schritt gemacht habe. Denn der Konflikt mit der Person ging nach wie vor weiter. Und ich habe, statt den dritten Schritt zu gehen, immer wieder gebetet um Geduld, was gut ist. Und auch immer wieder um Vergebung gebeten, was auch gut ist. Aber ich habe mir damit das Recht genommen, diese Ungerechtigkeit zu fühlen oder dieses Problem wirklich zu lösen. Ich habe mehr oder weniger meine Probleme mit ihr oder meinen Konflikt immer weiter unterdrückt, anstatt nochmal den letzten Schritt zu gehen, um das wirklich aus der Welt zu schaffen. Und wenn ich das Ganze einfach in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, verdränge deine Emotionen nicht unter christlicher Frömmigkeit. Rückblickend kann ich sagen, ich habe daraus gelernt und nehme mit, diese Themen sofort anzusprechen und nicht lange drum zu fackeln, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Denn ich glaube, man kann seine Emotionen für eine Zeit lang wegdrücken oder einfrieren. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem taut es wieder auf. Und ich glaube, dann ist es nicht mehr so schön wie noch zuvor. Ich will auf Vers 17 eingehen. Denn dort steht auch noch, will auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Was hier nicht steht, ist, dass wir die Menschen ausgrenzen sollen. Was hier nicht steht, ist, dass wir die Menschen schlecht behandeln sollen, sondern Jesus sagt, in deinen Augen sollst du ihn betrachten wie ein Heiden oder ein Zolleinnehmer. Und Jesus liebte die Heiden und Zolleinnehmer, aber er hatte eine andere Herangehensweise an diese Menschen. Er hatte die Herangehensweise, nochmal bei Null anzufangen und wie mit einem Kleinkind ihm nochmal die ganzen Regeln Stück für Stück beizubringen. Jesus sagt, ist in deiner Gemeinde jemand, mit dem du ein Problem hast, einen Konflikt hast, und es ließ sich durch diese drei Schritte nicht lösen, dann fang nochmal bei Null an mit dieser Person. Dann fangt als Gemeinde nochmal bei Null bei dieser Person an und geht mit ihm Schritte, bis er oder sie es verstanden hat. Bis der Heilige Geist sich auch in dieser Person nochmals neu verwirklicht hat und die Person es verstanden hat. Und damit möchte ich auch direkt weiter zu Vers 18. Und da sagt Jesus, ich sag euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Und wenn man den Kontext nicht beachtet, kann man aus diesen Versen wirklich sehr viel Verschiedenes interpretieren. Ich glaube, es würde sich auch gut machen als so ein Spruch für eine Heirat in der Kirche. Aber das ist nicht das, was hier steht. Was Jesus hier meint oder sagt im Kontext zu dem Konflikt, wenn Schuld bestehen bleibt, ist etwas gebunden. Wenn Versöhnung aber hineinkommt, dann ist etwas gelöst. Und Jesus sagt das nicht aus Willkür, sondern weil das Ganze auch eine geistliche Dimension besitzt, die wir so nicht sehen. Ich möchte da an einer anderen Stelle kurz anecken und erinnern, wir kämpfen nicht aus Wesen aus Fleisch und Blut, sondern gegen übernatürliche Wesen, die wir mit unseren eigenen Augen nicht sehen. Und Jesus macht uns hier das nochmal bewusst. Der Konflikt bleibt nicht nur physisch bestehen, sondern hat eine geistliche Dimension. Und Jesus verwendet hier die interessanten Begriffe binden und lösen. Diese Begriffe wurden früher von jüdischen Rabbinern genutzt, um nochmal klarzustellen, das ist eine Art Lehr- und Entscheidungsautorität, die die Gemeinschaft oder die eben eine leitende Person innehat oder besitzt. Der Vers kann also so verstanden werden, die Gemeinschaft hat die Autorität, bestimmte Dinge verbindlich zu entscheiden oder zu erklären. Und wenn die Gemeinschaft bezüglich eines Konfliktes entschieden hat oder besser gesagt es zu dem Punkt gekommen ist, dass zwei sich versöhnt haben, dann hat sich das Problem hier in der Gemeinde gelöst, so wie auch bei Gott im Himmel. Und das ist die Begegnung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Gott zu begegnen in der Gemeinschaft. Gott begegnen in der Gemeinschaft ist nicht nur in guten und nicht nur in guten Zeiten, sondern eben auch in schlechten Zeiten, in Momenten und Phasen des Lebens, wo Dinge nicht immer gut laufen. Wir merken, Versöhnung ist nicht nur eine zwischenmenschliche Sache. Sie hat eine größere geistliche Dimension und genau deshalb ist Gemeinschaft oder Gemeinde so entscheidend. Und Jesus geht hier aber noch einen Schritt weiter und sagt oder zeigt, was es bedeutet, in seinem Namen zusammenzukommen. Wo wir Menschen uns versöhnen, wie ich gerade schon angesprochen habe, wird Gott mit unter uns sein. Das ist eine Begegnung mit Gott. Das ist eine Begegnung, wo der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt. Und in seinem Namen, so wie Jesus gesagt hat, bedeutet, so würden wir handeln, als würde Jesus uns das wirklich anordnen. Oder als würde Jesus hier in unserer Mitte sein und das tun. Das Ziel des ganzen Abschnitts ist, dass Menschen wieder eins werden und Beziehungen heil werden. Und Vers 19 ist keine Garantie für jeden Wunsch. Ja, und noch etwas sage ich euch, ich lese kurz vor. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Das ist keine Garantie dafür, dass alles, was wir bitten oder im Gebet erbitten, auch sofort geschieht oder irgendwann geschieht. Vom Kontext her ist das nicht das, was hier steht. Ich kann aber sagen, ich glaube daran, dass wenn wir zusammenkommen und für etwas beten, glaube ich, dass wir Dinge verändern können. Doch kontextuell ist es nicht das, was hier steht, denn dieser Vers wurde oft aus dem Kontext gerissen. Aber Jesus spricht hier von Versöhnung. Er sagt, wenn wir zusammenkommen oder Gott um etwas bitten, um einen Konflikt zu lösen, so schwer es auch ist, Gott wird uns da Hilfe geben. Gott wird dieses Konflikt heilen, Gott wird Menschen wiederherstellen, Gott wird Menschen wieder bereit machen, um aufeinander zuzugehen. Und zuletzt fragt Petrus noch die Frage an Jesus, wie oft muss ich denn meinen Mitmenschen, meinen Bruder oder meine Schwester vergeben? Und Jesus antwortet hier, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern 7 mal 70 Mal. Und es geht nicht um diese Zahl. Es geht nicht um diese Zahl. Es geht einfach darum, dass Jesus sagt, immer. Wir sollen immer vergeben. Vergebung ist keine einmalige Aktion, die wir tun, sondern Vergebung ist eine Haltung. Eine Haltung, die Jesus uns sehr stark ans Herz legt. Gottes Gegenwart hängt nicht von perfekter Harmonie, von, oh, wir beten in eine Richtung und es ist so heilig und ich spüre das. Gott ist besonders dort gegenwärtig, wo Menschen vergeben, Konflikte lösen und Beziehungen wiederhergestellt werden. Das ist die Begegnung. Das ist die heilige Begegnung mit unserem mächtigen Gott. Gott lebt auch in der Lösung von Problemen und Konflikten. Und da möchte ich noch einen kleinen Gedanken geben, einfach eine Aussage, die jeder einfach mal mitnehmen darf für sich selbst und darüber nachdenken darf. Manchmal erlebt man Gottes Gegenwart stärker in einer Gemeinschaft, die Konflikte versöhnt, als in einer Gemeinschaft ohne sichtbare Konflikte. Und zum Schluss möchte ich sagen, der ganze Text zeigt uns, geh zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, geh zu deinem Mitmenschen, suche das Gespräch mit deinem Mitmenschen, versuch ihn zurückzugewinnen, wenn es einen Konflikt gab, versucht einander zu vergeben, zu versöhnen. Nicht 7-mal, sondern immer. Und vielleicht hörst du das alles und denkst ja, aber wie soll ich das schaffen? Denn das stimmt, ich glaube, vergeben kann man nicht immer sofort. Versöhnung ist nicht immer einfach und erfordert viel Mut und Kraft und sehr viel Überwindung, sowie auch Demut. Sie kostet uns Bereitschaft loszulassen. Und vielleicht sagst du auch, ja, ich bin aber gerade im Leben in einem Konflikt oder in Konflikten, die sind so groß und so schwer zu lösen, die sind so kompliziert und ich glaube nicht, dass ich das schaffe, dann will ich dir einfach sagen, und das wird dich vielleicht überraschen, dieser Konflikt ist nicht das Problem in deinem Leben. Der Konflikt in unserem Leben ist nicht der zwischen uns und anderen Menschen, sondern der Konflikt, der größte Konflikt, der all das auslöst, ist der Konflikt zwischen uns und Gott. Denn dieser Konflikt, den wir mit Gott haben, beeinflusst alle unsere Beziehungen, alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Wenn wir uns nicht mit Gott versöhnt haben, wie wollen wir uns dann mit anderen Menschen versöhnen? Ist der Konflikt ungelöst, ich erinnere an Binden und Lösen, haben wir auch keine Kraft, um zwischenmenschliche Konflikte zu meistern. Aber wenn wir erleben, wie der Konflikt zwischen Menschen gelöst wird und vor allem der Konflikt zwischen uns und Gott, dann setzt das eine Kraft frei, um auch zwischenmenschliche Herausforderungen zu meistern. Das ist die Begegnung mit Gott. Das ist das, was Jesus uns mit auf den Weg gibt. Wir können Gott in Konflikten begegnen. Wir können Gott in Lösungen begegnen. Und noch mehr. Wir können uns mit Gott versöhnen. Und sich mit Gott zu versöhnen bedeutet auch, oder bedeutet, sein ganzes Leben ihm hinzugeben. Und da möchte ich einfach nochmal einen Aufruf machen für alle, die da sind, für alle, die Jesus kennen, für alle, die Jesus nicht kennen. Einfach für dich. Du denkst darüber nach und du entscheidest für dich. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben hineingelassen hast, dann hast du heute die Möglichkeit dazu. Dann hast du heute die Chance, Jesus Hand anzunehmen. Die Konflikte, die du mit Gott hast, wieder in Ordnung zu stellen. Jesus noch einmal in dein Leben zu lassen, nochmal alles aufräumen zu lassen und dich von den bedrückenden, zerreißenden, schmerzhaften Konflikten, Problemen oder Ängsten zu befreien. Wir feiern heute das Abendmahl. Und ich will einfach nochmal auch erinnern oder dir sagen, dir zusprechen, wenn du dich unwürdig fühlen solltest, erinnere dich daran, dass auch Judas mit Jesus am Tisch saß und Jesus es ihm nicht verboten hat. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Wahrheit Und ich danke dir, dass du unser Lehrer, unser Meister, unser Vater und unser Hirte bist. Und dass du uns Wege und Schritte mit auf den Weg gibst und Klarheit sprichst, damit wir verstehen, wie du Dinge meinst und wie du dir wünschst, dass wir Dinge umsetzen. Herr, wir können dir in so vielen Bereichen begegnen. In Konflikten rechnet man vielleicht nicht immer damit, aber du bist da, gerade in der Lösung. Und ich will dich bitten, löse unsere Konflikte, löse sie mit uns und vor allem löse den Konflikt, den wir innerlich immer noch mit Gott haben, damit wir frei werden. Segne du nun das Abendmahl ebenfalls auch, Herr. Segne du unseren Tag und alles, was noch folgen wird, in Christus Namen. Amen.